Morgen ohne Sorgen. Weil mit Martina Wiedemann.
Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Da ist sie wieder, meine zarte Stimme, mit mir hinten dran. Es ist ein wunderschöner Freitag und obwohl ich gerne Radio mache, wäre ich trotzdem lieber auf der Straße, denn es ist genau mein Wetter. Richtig schön knackekalt, Sonne und Schnee. Was kann es Besseres geben? Aber ich habe mir zwei sehr interessante Gäste eingeladen, deshalb ist es auch hier im Studio sehr schön und sehr interessant. Ich bin heute eingerahmt von zwei jungen Männern, sehr unterschiedlichen jungen Männern. Einer kommt aus der Schweiz, einer kommt aus Deutschland. Beide sind schon sehr lange in Russland und auch in Russland haben sich ihre Wege gekreuzt. Und inzwischen machen beide zusammen ein sehr interessantes Projekt, was wir aber erst später bereden wollen. Vorher wollen wir Ihnen natürlich ein bisschen auf den Zahn fühlen. Und zwar habe ich heute im Studio Jörg Duss aus der Schweiz und Günnar Jütte aus Deutschland. Günnar Jütte aus Deutschland, nicht mit zwei Ü.
Günnar ist eigentlich richtig.
Ah, naja. Also alle haben hier Wurzeln sonst wohin. Günnar hat Wurzeln nach Norwegen. Da ist die Schweiz. Ich, naja, bin auch so ein Gemisch. Das sind also, ist interessant und bleibt interessant. Guten Morgen, ihr Lieben.
Guten Morgen.
Wie lange seid ihr schon hier? Also, wie lange bist du hier? Wie lange bist du hier?
Ja, also...
Das ist der Günnar, der jetzt antwortet.
Ja, ich bin seit 1991 hier. Ich habe angefangen noch mit der roten Fahne auf dem Kreml und habe auch gesehen, wie sie eingezogen wurde.
Toll.
Und so seitdem bin ich hier.
Aha.
Ich bin seit 1997 bin ich hier in Russland.
Ja, da hatte sich das ja alles schon wieder ein bisschen gerüttelt. Ne? Da war der große Anfangsschock nach dem Auseinanderfall etwas vorbei. Was habt ihr vorher in euren Ländern getrieben und wieso seid ihr nach Russland gekommen? Wie kam der Einfall, nach Russland zu gehen? Der ist ja nun so alltäglich nicht.
Also ich habe in der Schweiz an der Ingenieur- und Technikerschule für die Holzwirtschaft studiert. Und im letzten Semester kam ein Dozent zu uns in die Klasse und hat gefragt, ob einer der Abgänger Interesse hätte, in Russland ein Holzprojekt aufzubauen mit dem Ziel, die Förderung der Holzverarbeitung im Kaluga-Gebiet war das, genau in der Stadt Tarussa. Und da habe ich mich gemeldet.
Gab es da noch mehrere oder warst du der Einzige?
Ich war der Einzige. Und da habe ich mich gemeldet und bin dann im April 97 das erste Mal hier nach Russland gekommen.
Aha, und wie war dein Eindruck?
Also mein Eindruck, der war, ich will nicht sagen geschockt, aber war schon intensiv, weil ich habe zum Beispiel das erste halbe Jahr hatte ich überhaupt kein Bett zum Schlafen, ich habe am Boden geschlafen, ich wohnte in der Abschiedsstätte, also im Studentenwohnheim mit Studenten zusammen. Die Werkstätten, die Holzverarbeitungsstätten, die waren nicht zu vergleichen mit dem, was zu der Zeit in der Schweiz war. Die haben alles von Hand gemacht, kann man sagen. Mhm. Und also das Leben war wirklich radikal anders.
Das ist schon interessant. Jemand, der in der Holzverarbeitung ist und niemand Bette hat aus Holz, hättest du dir doch eins schnitzen können.
Kann man so sagen. Also es war wirklich, für mich war das größte Problem, ich konnte überhaupt kein Russisch am Anfang. Und es hieß, ich würde eine Dolmetscherin kriegen, was dann aber nicht der Fall war. Und so war ich wirklich auf mich allein angewiesen und jeden Tag gab es nur eins, Russisch parken, dass ich einigermaßen mit Leuten irgendwas machen konnte.
Das und war ein brutaler Crashkurs, oder?
Das war ein Crashkurs und da gibt es zum Beispiel so eine kleine Episode. Ich wollte dann auch mal selber Brot kaufen, weil ich habe immer im Studentenwohnheim, in der Stalovia, in der Kantine mit den Studenten zusammen gegessen. Und 97, sie haben zwar gesagt, das war schon ein bisschen besser da, aber 97, wir hatten zum Beispiel im Winter gab es immer nur zum Frühstück Kartoffeln, ein Stück Schwarzbrot und Schwarztee. Zum Mittagessen gab es Kartoffelsuppe, dann gab es Kartoffeln, ein Stück Schwarzbrot und Schwarztee. Und zum Nachtessen gab es wieder Kartoffeln, ein Stück Schwarzbrot und Schwarztee. Der Unterschied teilweise war, wir kriegten teilweise am Morgen ein bisschen Zucker auf die Kartoffeln oder, aber das war Feiertag, dann kriegten wir jeder eine Zwiebel dazu. Und ich wollte dann mal selber irgendwo ein Brot kaufen, konnte aber kein Russisch, habe dann Mühe mir den Satz gelernt, geben Sie mir bitte ein Brot, дайте мне, пожалуйста, хлеб. Bin dann in den Laden reingekommen, die Verkäuferin, wie das da so üblich war, hat sich dann nicht zu mir gewendet. Die hat da irgendeine Zeitung gelesen und ich bin gestanden, habe gewartet. nach einer Viertelstunde, dass sie nicht zu mir kamen, bin ich wieder rausgegangen. Da haben die mir dann, die Studenten, gesagt, du musst selber auf die zukommen, sonst reagiert die nicht. Dann bin ich wieder dahin gegangen, habe dann mit meinem spärlichen Russisch, «Дайте мне, пожалуйста, хлеб», und dann hat die mich gefragt, «Чёрный или белый», schwarz oder weiß. Und da wusste ich natürlich wieder nicht, was die von mir haben wollten. Dann habe ich wieder nichts gekriegt. Und das sind dann so Episoden.
Hättest du beide gekauft.
Aber so lernt man dann Russisch.
Ja, das ist klar. Das, fantastisch, fantastisch. Da hättest du zu mir kommen können. Ich war zu dieser Zeit Direktor im Art Hotel. Ich hatte ein schönes Frühstücksbuffet und deutsche Küche. Da hättest du richtig gut leben können. Das hast du aber nicht gewusst. Wo war denn das Wohnheim? In welcher Ecke?
Das ist im Kalugskaja Oblast, das ist im Kaluga-Gebiet.
Ach so, du warst Kaluga. Mein Hotel war in Moskau. Na, das wäre zu weit gewesen zum Frühstück.
Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich möchte diese Zeit nicht missen. Das hat mich dann wirklich gelernt, wieder das zu schätzen, was man hat. Weil ich kann auch ehrlich sagen, es war für uns, auch für die Studenten, das waren 50 Studenten mit mir zusammen, nicht wichtig, was im Teller ist, sondern war wichtig, dass überhaupt was im Teller ist. Und ich war, also erinnere mich gut, immer so März, Ende März, Anfang April, es wurde immer weniger, weil eben auch die Kartoffelvorräte der Schule zu Ende gingen. Und also ich möchte es nicht missen. Es hat mich nachher für mein weiteres Leben hier in Russland, es hat mir sehr viel geholfen.
Da kann man mal sehen, wie dekadent Moskau ist und dass der Spruch, Moskau ist nicht Russland, stimmt. Weil 97, sage ich ja, war ich also hier Hoteldirektor und wir kriegten dann auch Karten zum Kreml-Pokal, VIP-Karten mit Riesenbuffets, mit Kaviar und Shampoos und ihr habt dort Schwarzbrot mit Zucker gegessen, 180 Kilometer weiter. Ne? Das ist sehr interessant, wirklich. Ja. Und was hast du in Deutschland für Unsinn getrieben?
Ja, also ich komme aus den typischen 70er-Jahre-Bewegung, Anti-Atomkraftwerk, Kampf. Ich komme aus Hannover und also sehr viel politisch gearbeitet in der Zeit. Damals auch Videofilme gemacht, Jugendzentrum mitgearbeitet. Und bin dann 89, als die Grenze in die DDR geöffnet wurde und wir kostenlos in die DDR fahren konnten.
Ohne Eintritt zu bezahlen.
Ohne Eintritt zu bezahlen, ja. Nach Dresden gekommen. Da ging es darum, eine Zeitung aufzubauen und sowas alles. Und habe da relativ schnell, weil es gab keine Kneipe in Dresden, dann mit Bekannten zusammen eine Kneipe aufgemacht, damit man überhaupt erstmal was...
Nur, dass es keine Kneipen gab, das stimmt nicht.
89, also in Dresden gab es nichts, gar nichts damals. In der Dresdner Neustadt gab es nichts. Das ging dann los. Und in der Kneipe... hatte ich dann eine Freundin, die hat in Smolensk studiert und die hatte mich dann gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, sie zu besuchen. Und so bin ich dann...
Das war eine Deutsche, die in Smolensk studiert
hat. Die in Smolensk studiert hat. Und so bin ich das erste Mal irgendwie damals in die Sowjetunion gekommen. Wobei, also der Botschafter, der mir damals das Visum gegeben hat in Leipzig, der meinte ja, was ich denn überhaupt in der Sowjetunion will, ob ich nicht wüsste, dass es da nichts zu essen gibt. Da meinte ich, ja, ich habe eine Bekannte in Smolensk. Da meinte auch, es gleich auch nach Smolensk, da gibt es noch wirklich gar nichts mehr. Er hatte auch recht, aber da habe ich angefangen zu lernen, dass wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt, dann kriegt man auch alles irgendwie. Und das Ganze hat mir so gut gefallen und dann packte mich auch ein bisschen die Abenteuerlust. Und dann habe ich gedacht, dann probiere es einfach mal. Ich kannte eine Dolmetscherin in Moskau. Der hatte ich gesagt, sie soll mir eine Wohnung besorgen und mich vom Flughafen abholen. Das hat sie dann auch gemacht. Und dann habe ich ihr gesagt, sie soll mich alleine lassen. Wenn ich es schaffe, Essen und Trinken zu kaufen, dann kann ich hierbleiben. Wenn nicht, muss ich sowieso wieder zurück. Ja, und so fing das dann an, dass ich hier war. Dann habe ich die ersten Jahre in einer Künstlerwohngemeinschaft gewohnt, in einem besetzten Haus am Petrovsky Boulevard. Da war dann 1994 war das dann zu Ende. Und das hatte ich schon gelernt, also in Russland, das war ja dann Russland schon, macht man keinen Häuserkampf wie in Deutschland, sondern wenn da gesagt wird, es ist Schicht, dann ist Schicht. Und dadurch bin ich nach Tarussa gekommen, 1994, habe da meine jetzige Frau gesehen. Und wo die Liebe dann hinfällt, tritt sie sich fest. Von meinem letzten Geld, ein 135 Jahre altes Holzhaus gekauft, wo, wenn es geregnet hat, das Wasser an der Küchenwand runterlief, das Dach kaputt war, nur ein Zimmer mit einem großen Ofen drin. Und ich hatte ja kaum was mitgebracht aus Deutschland. Wir hatten wenigstens Matratzen, im Gegensatz zu Jörg. Aber viel mehr auch nicht, wenn Gäste zu uns kamen, die mussten selber Besteck mitbringen. Damit also, wenn wir was zusammen essen wollten. Und das war eben die Zeit, also die erschreckende Zeit in Moskau, wo diese elendlangen Schlangen, das wirst du wahrscheinlich noch kennen, von alten Leuten an den Straßen standen, die versucht haben, alles zu verkaufen, was sie irgendwie haben. Und in Tarussa eben auch eine Situation, es gab wenig, Wodka gab es aber immer, Alkohol gab es immer und zu feiern war auch immer was da. Irgendwo hat man immer Nudeln gefunden oder Tomatensauce zum drüber kippen. Und da meine Frau in der Galerie gearbeitet hatte, hatten wir also auch in Tarussa sehr schnell Kontakt zu den ganzen Künstlern dort. Und naja, was macht man Mitte der 90er? Man feiert. Und so wurde also viel gefeiert. Und da ich aber eben noch so ein bisschen aus dieser journalistischen Sache noch aus den 70ern kam, habe ich dann Mitte der 90er, als Tarussa ans Internet angeschlossen wurde, also Tarussa noch nicht, aber in Tarussa gibt es ein Kosmos-Institut, da war ich direkt am Kosmos-Server dran. Und dadurch
hast du mit Außerirdischen kommuniziert, vielleicht auch noch?
Wahrscheinlich, das weiß ich nicht. Manchmal hatte ich den Eindruck. Und da kam dann eben die Idee, eben eine Internetseite damals auch aufzumachen. Das war noch bevor es Spiegel Online gab, sage ich immer voller Stolz, weil ich einfach den Eindruck hatte, dass die Kollegen, die hier aus Russland berichten, aus einem ganz anderen Land berichten. Faktisch berichteten sie auch aus einem anderen Land, sie berichteten aus Moskau. Das ist ein anderes Land.
Ja.
Und so war man das Leben in Tarussa genossen, bis ich dann Jörg irgendwann abends einmal in Tarussa in der Disco getroffen habe.
In der Disco?
In der Dorfdisco.
Das ist fantastisch. Aber eine Frage habe ich noch. Du sagst, ich war in Tarussa, habe meine Frau gesehen und wo die Liebe hinfällt. Ne? Wie kamst du denn auf die Idee, nach Tarussa zu fahren aus Moskau?
Das kam daher, dass in diesem Haus, also in der Hausbesetzung, damals Sascha Petlura, der war da sozusagen unser Oberkünstler, der hat sich ein Haus in Tarussa gekauft und hat gesagt, hast du nicht mal Lust, mit nach Tarussa zu fahren? Und es ist ganz interessant, ich hatte ja keine Idee, was das ist, bin dann da hingefahren und bin dann eben in die Galerie da gegangen und habe mir die Bilder da angucken wollen und meine Frau war der Guide.
Na, ist doch toll. Und hat dich ordentlich geführt, hat dir die Bilder gezeigt und da hat es gefunkt.
Genau, und da hat es gefunkt, dann musste sie sich noch scheiden lassen.
Und aber das geht ja hier fix.
Das geht sehr fix.
Und ist nicht teuer.
Und da sie auf keinen Fall Russland verlassen wollte, weil sie selber auch Gedichte schreibt und als Literaturlektorin auch viel Arbeit. Und sie sagt, Ausland interessiert sie nicht, davon abgesehen mag sie Ausländer auch nicht sonderlich. Ja, war für dann klar, jetzt muss ich hier bleiben.
Na toll, hat sie ihre Meinung, was die Ausländer angeht, ein bisschen geändert, nehme ich an?
Nö.
Mag sie immer noch nicht, aber dich mag sie.
Ja.
Na bitte. Wie groß ist Tarussa? Wie viele Einwohner hat das, damit man mal so eine Vorstellung kriegt?
Oh, also
in der Stadt Tarussa selber so um die 16.000, sagt man. Wobei es schwankt sehr, im Sommer sind es viel mehr. Man redet bis zu 50.000 Leute, weil Dacia. Es ist Dachas und es ist sehr... Tarussa ist sehr kulturell.
Das stimmt. Und da kommt dann Kaluga hin auf die Dachas oder auch Moskau?
Nee, leider Moskau.
Ah, ja, das sagen alle, die im Land wohnen, wenn sie Moskau hören, oh, die Moskauer.
Es hat auch dazu geführt, also Tarussa hat sehr hohe Preise.
Durch diesen Zustrom?
Durch diesen Zustrom, also Lebensmittel und sowas, das kann man teilweise in Moskau oder in Kaluga billiger kaufen als in Tarussa.
Tja. So geht es uns in Potsdam. Durch den Zustrom der Bundestagsabgeordneten haben wir ein sehr hohes Pro-Kopf-Einkommen, hohe Steuern, hohe Preise, hohes alles. Das finden wir nicht so schön.
Wir haben teilweise Immobilienpreise in Tarussa gehabt, die höher waren als in Moskau.
Ach.
Weil die Moskauer alles kaufen, die kommen dahin wie die Heuschrecken.
Ja.
Bei uns, das ist ganz oft, die klopfen an die Tür, wollen sie das Haus nicht verkaufen. Ne?
Nein, wollen wir nicht.
Nein, ja.
Ja. Du hast dann also dich in die mediale Ecke gestellt und du hast weiter in Holz gemacht, oder?
Also ich habe dieses Projekt begleitet. Ich habe da, ging natürlich alles sehr langsam, nicht so schnell, wie wir uns das gedacht haben. Das war ja eine private Stiftung aus der Schweiz, die dieses Projekt da lanciert hat. Und parallel habe ich, weil ich eben mit diesen Studenten gelebt habe und ich mit diesen in all dem drin war, habe ich mir überlegt, es kann ja nicht sein, dass im 20. Jahrhundert Jugendliche so arm dran sind. Und ich habe dann im September 1997 habe ich eine erste kleine Aktion gemacht. Und zwar, ich habe das ganze Studentenwohnheim eingeladen für eine Disco. Ich habe da eine Torte backen lassen, ein bisschen Süßwasser aufgestellt, ein bisschen Musik. Und dann für die Kinder, die im Herbst Geburtstag hatten, weil über die Hälfte meiner Mitbewohner, das waren Vollwaisen, die haben ja von niemandem irgendwann ein Geschenk gekriegt, habe ich so ein kleines Geschenk gekauft und haben wir diese Party gemacht. Dann ging es vielleicht ungefähr einen Monat und habe ich gedacht, ja, ich könnte auch mal die ganze Berufsschule einladen. Das waren so um die 300. Da habe ich da ein Fest gemacht und dann habe ich gedacht, es gibt ja, auf der Straße habe ich immer so die alten Leute gesehen, die alten Mütterchen. Da habe ich gedacht, ich könnte auch mal ein Fest machen für die alten Leute. Dann habe ich dann in der Berufsschule den Direktor gefragt, ob ich nicht mal die Kantine mieten könnte. Bin dann vom Sozialamt, habe ich so Adressen gekriegt von diesen alten Leuten und habe dann ein Fest organisiert.
Und die sind gekommen?
85, das vergesse ich nie, waren 85 alte Menschen. Davon waren nur zwei alte Herren, weil leider
die Männer hier sehr früh sterben.
Ja. Und da habe ich dann auch einen Akkordeonisten eingeladen und die, also richtig, da wurde aufgetischt, Salate wurden da, wie man das so kennt in Russland. Mhm. Und dann, ich wollte aber immer ein bisschen was Nachhaltiges machen, weil ich habe dann mehrere solche Veranstaltungen gemacht für die alten Leute. Und da habe ich gedacht, ich muss denen auch vielleicht mal sonst helfen. Da hatte ich wirklich so ein Erlebnis, was bei mir viel geändert hat hier in Russland. Ich war, als ich am Abend von der Tischlerei nach Hause gegangen, im Laden stand, wollte ich da was kaufen. Vor mir war eine alte Frau. Und die, zuerst habe ich mich gar nicht so das bewusst, dass die da vor mir steht. Ich war in meinen Gedanken irgendwo. Und dann kommt an sie an die Reihe und fragt, ob sie vielleicht ein halbes Brot kaufen konnte. Da hatte sie so ihr Taschentuch aufgemacht, ihre Münzen gezählt, es hat nicht gereicht für ein halbes Brot. Ja, ob sie denn vielleicht schon von dem, was vielleicht die Hälfte haben, hat auch nicht gereicht. Und ich bin da hinten gestanden, habe gemerkt, ich würde für 10 Schweizer Franken, könnte ich jetzt hier das halbe Regal kaufen. Ich habe dann, als die alte Frau raus war, schnell das zusammengekauft, was sie da haben wollte, und bin hinterher gelaufen. Weil ich aber nicht wusste, wie sie reagiert, habe ich gewartet, bis sie irgendwo ein bisschen alleine ist. Dann habe ich sie eingeholt, bin zu ihr hingegangen, habe gesagt, ich kenne sie nicht, sie kennen mich nicht, aber ich würde ihnen sehr gerne helfen. Nehmen Sie dieses Paket. Dann hat sie das genommen, reingeguckt, hat angefangen zu weinen und gesagt, weißt du, ich will ja nur essen. Und dann habe ich mir überlegt, es gibt ja sicher viel mehr solche. Und habe dann angefangen, Lebensmittelpakete zu kaufen und solchen Leuten nach Hause zu bringen. Und das war natürlich am Anfang, kann ich Ihnen ehrlich sagen, ich wurde vom Haus weggejagt teilweise, weil die Leute das natürlich nicht verstanden haben.
Na, die konnten sich das nicht vorstellen, dass jemand kommt, ihnen was bringt und nicht einbricht und ihnen das bisschen, was sie unter der Matratze haben, was sie für die Beerdigung gespart haben, klaut. Ja? Weil Nepper, Schlepper, Bauernfänger sind ja in der Welt unterwegs und in Russland auch. Und wenn sie eben wissen, dass da alleinstehende alte Menschen sind, die werden natürlich geschröpft wie überall. Und natürlich, woher sollen die wissen, dass du nicht so einer bist, ne?
Also mein Problem natürlich auch, ich konnte eben schlecht Russisch und dann war das noch speziell für die nicht normal, dass jemand so kommt und ohne ein Interesse einfach was abgibt.
Hm. Ja, aber das hat sich dann aber auch rumgesprochen, schätze ich mal.
Das hat sich dann...
Wenn die auf ihren Bänkchen sitzen vor den Häusern, werden die sich schon ausgetauscht haben. War dieser Verrückte auch bei dir? Hat er dir was gebracht oder so?
Ja. Das ist dann aber das Schwierigste, wenn sie helfen wollen. Man muss dann auch irgendwo mal eine Linie ziehen. Da helfe ich nicht. Oder da helfe ich, weil zum Beispiel es gibt wirklich viele Alte, alleinstehende, die haben dann niemanden. Aber es gibt aber auch Alleinstehende, also die wohnen zwar alleine, aber die Kinder arbeiten vielleicht in Moskau. Und da muss man an die Linie ziehen. Und da gibt es natürlich, aha, er hat dir gebracht, aber mir hat er dann nichts gebracht. Aber da muss man dann irgendwo halt mal einfach eine Grenze ziehen.
So machst du dir ganz schnell unbewusst Feinde. Ne? Du hast dir gar nichts getan.
Viele wurden neidisch dann. Ja, das gab es dann halt auch.
Ja. Aber das ist auch normal. Ja. Und daraus ist dann, was ist das weitergegangen, dein soziales Engagement?
Das ist dann weitergegangen. Das hat sich am Anfang nur auf Tarussa konzentriert. Und ich habe dann aber auch den Tarussa-Rajon, also den Bezirk, bin ich dann so rumgefahren und habe gesehen, dass in den Dörfern die Situation eigentlich noch schlimmer ist. Und speziell ist mir aufgefallen, dass da in den Dörfern die Kinder die meisten Leidtragenden sind. Dann habe ich das ausgeweitet, ich bin dann mit dem Auto in die Dörfer rausgefahren, habe in die Familien solche Lebensmittelpakete gebracht oder auch Kleider, T-Shirts oder irgendwas. Das Projekt ging aber dann, wie man es auf Deutsch sagt, in die Hose, weil meistens haben die Eltern, die Väter dieses Pakete umgewandelt in Schnaps und ich habe die Kinder nicht erreicht. Und dann ist mir das Projekt geboren, was heute noch, bis heute läuft, das Größte, das unsere Stiftung macht. Und zwar, ich habe dann angefangen, Lebensmittel direkt in die Schulen zu bringen.
vor Ort, wo die Kinder den Tag verbringen, das ist natürlich sinnvoll.
Da war natürlich wiederum das Problem, viele Schulen, die hatten keine Schulküchen mehr. Da habe ich zuerst in 4 Schulen haben wir Schulküchen gebaut, dass die überhaupt zubereiten können. Und jetzt heute ist es so, liefern wir im Jahr ungefähr 15 Tonnen Lebensmittel. Und das sind heute sind es 520 plus minus Kinder, die kriegen vom 1. September bis Ende Mai 3-mal am Tag ist das nur Zusatznahrung. Also das heißt Zusatz, wir können keine Frischprodukte, Fleisch, Brot und Milchprodukte können wir nicht liefern, weil wir auch die Fahrzeuge nicht haben. Aber das ist Zucker, Mehl, dann Macaroni, also Tee, einfach alles, was dazugehört daneben, das kriegen sie von uns. Und das Resultat, muss ich Ihnen ehrlich sagen, ist, viele Kinder auch heute noch, die kommen ja aus den Dörfern raus, die haben kein Frühstück zu Hause und kommen so in die Schule und haben mal ein Frühstück. Die Schulleistungen sind besser, es wird viel weniger geschwänzt, weil man kommt in die Schule nicht nur zum Lernen, man kommt auch zum Essen. Das geht sogar so weit, dass oft wir auch in den Sommerferien das Projekt weiterlaufen lassen, die Direktoren uns fragen, könnt ihr uns nicht, weil die Kinder trotzdem einmal wenigstens einen Tag hinkommen, die wollen was essen.
Naja, und dazu muss man noch sagen, dass die Sommerferien ja sehr lang sind, 3 Monate, sind die Kinder weit sich selbst überlassen, weil wenn die Eltern Arbeit haben, haben sie so viel Urlaub nicht. Und wenn sie keine Arbeit haben, ist es ihnen eh egal. Das ist wie in Europa auch.
Ne? Und weil ich ja meine Stiftungstätigkeit, viele fragen immer, woher kommt dann das Geld? Ich sammle das dann in der Schweiz, ich habe meine Vorträge. Und weil wir eine kleine Stiftung sind und nicht mit großen Summen umwälzen können, müssen wir uns auch dem anpassen. Und zum Beispiel ein ganzer Tag, also ein Frühstück, ein Mittagessen und ein Abendessen für ein Kind, kostet uns heute ungefähr 20 Cent. Das können wir so realisieren, weil wir das natürlich, wir kaufen en gros ein. Wir kaufen dann sackweise dann Zucker und diese Teigwaren ein. Also weil viele denken immer, ja, da braucht man dann viel Geld. Es stimmt gar nicht.
Ja, der Wille ist wichtig und der Ansatz, wie man das macht.
Und was auch ganz wichtig ist, wir haben so gut wie keine Verwaltungskosten.
Also du bist jetzt mit in der Stiftung drin?
Ja, ich mache also Internetseite und sowas alles.
Das ist, nachdem diese Initialzündung stattgefunden hat in der Diskothek im Tarusser, ja.
Da bei der Gelegenheit gleich nochmal die Stiftungsseite heißt Raduga. Raduga ist russische Regenbogen. Raduga-stiftung.com. Mhm. Da kann man also auch sehen, da werden Monatsberichte veröffentlicht, was alles gemacht wurde, an welchen Projekten gearbeitet wurde oder gearbeitet wird. Im Moment sind wir gerade dabei, auch Spendenmöglichkeiten zu installieren, dass die Leute auch mit Kreditkarten dann Geld spenden können.
Und das funktioniert?
Ja, im Moment ist es eigentlich eher so, dass im Moment geht es noch über Überweisung, weil das noch nicht so einfach war, dieses ganze Kreditkartensystem. Aber wir hoffen, dass das in 1-2 Wochen steht und dann kann das per Kreditkarte einfach bezahlt werden. Bisher geht es einfach nur mit Überweisung.
Und es gibt Spendenwillige?
Ja.
Das freut uns. Aus Deutschland, aus der Schweiz, woher kommen die Spender?
Also der größte Teil ist aus der Schweiz.
Mhm. Die Schweizer sind immer spendenfreudiger als Deutsche.
Also das Problem ist ja das, eine Spende ist eine emotional freie Handlung. Sie können ja niemanden zwingen. Und weil es eben leider viele so Stiftungen gibt, wo man dann nicht weiß und nicht kontrollieren kann, wohin das Geld geht, ist es, eine Spende zu kriegen, ist nicht so einfach. Und das ist eine große Verantwortung gegenüber dem Spender.
Ja.
Und das ist auch der Grund, wieso ich jetzt seit 17 Jahren immer im Herbst in die Schweiz fliege. Es kommen meistens die gleichen Leute, weil ich bin ja denen rechenschaftspflichtig. Wohin ist das Geld gegangen? Was haben wir für Ziele realisiert? Was haben wir für Ziele für nächstes Jahr?
Das ist richtig, weil mit Fonds und Spenden wird ja auch viel Schindluder getrieben, auch weltweit. Das hat hier niemand erfunden. Ne?
Also bei uns ist, jeder kann sehen, wo das Geld bleibt, wo es hinkommt. Da wird nichts verheimlicht, da wird nichts verdeckt.
Gibt es Reaktionen von den Kindern oder von den Eltern, so wie ein Feedback für die Leute, die Spenden entrichten?
Es gibt Feedbacks. Es gibt Feedbacks. Kriegen wir immer wieder. Also das ist...
Es ist nachvollziehbar für die Spender, dass es auf fruchtbaren Boden fällt.
Ja. Und wir haben auch die Möglichkeit, dass die Leute uns besuchen können. Mhm. Was ich auch sehr gerne habe, wenn Spender, zum Beispiel aus der Schweiz oder aus Deutschland, für eine Woche mal zu uns kommen, zeigen wir Ihnen einerseits etwas über die Stiftung, dann natürlich auch das Kulturelle in Tarussa, dann einen Tag mal in Moskau, will ja jeder mal gesehen haben, wo sie einen Platz gehalten haben.
Ja.
Und für uns ist das wichtig, dass die Leute einfach mal eins zu eins sehen, was wirklich mit ihrem Geld passiert.
Hm. Das ist die eine Seite, diese, sagen wir mal, wohltätige Seite. Ja? Aber du musst ja auch von irgendwas leben. Womit verdienst du deine Brötchen?
Also ich habe dann ungefähr 8 Jahre lang habe ich mich nur mit dieser Stiftung, meine ganze Energie, meine ganze Kraft habe ich da reingesetzt. Und nachher hatte ich aber oft viele Familien mit jungen Kerlen, 20, 25 Jahre, wo keine Arbeit hatten. Da habe ich mir überlegt, ist es mir möglich, hier eine Firma zu machen? Und weil ich ja vom Bausektor komme, also als Holzingenieur, vielleicht irgendwas im Baubereich. Und ich habe dann eine Baufirma gegründet. Mit Spitzenzeiten waren bis zu 100 Leute, jetzt sind es um die 60.
Festangestellte.
Festangestellte. Und mit dem machen wir Renovationen. Und in Moskau ist es ja üblich, dass wenn jemand eine Wohnung kauft, dass die oft leer ist, also Rohbau.
Die ist einfach leer, da ist nur das Loch, wo das Klo hinkommt.
Genau, dass die so ausgebaut wird. Und das Ziel war da, so habe ich wirklich viele von diesen Jungs aus Tarussa, konnte ich denen Arbeit geben. Und zwar eine ständige. Nicht irgendwie mal einen Tag, zwei was helfen, sondern dass ich habe die dann auch schulen lassen. Es gibt hier in Moskau so Schulungszentren von großen deutschen Firmen auch, wo man die hinschicken kann, dass die dann auch das nötige Wissen gekriegt haben.
Wie heißt denn deine Firma? Hat die einen interessanten Namen?
Die heißt Art3D. Ist nicht so interessant.
Ja, ich dachte, das ist irgendwas. Ja, das wissen wir, womit du deine Brötchen zum Teil verdienst. Und du?
Also ich verdiene meine Brötchen teilweise durch meine Internetseite.
Mhm.
Kann ich auch noch mal kurz sagen. Also ganz einfacher Name, russland.ru. Da, wir machen eben Nachrichten aus Russland, über Russland, außerhalb des staatlichen russischen Medienanstalten und meiner Meinung nach ein bisschen objektiver, ein bisschen genauer als das, was die westlichen Medien berichten, weil wir einfach drinstecken. Und wir leben auch nicht in Moskau, wir leben außerhalb. Und
ihr habt keine Redaktionspolitik im Nacken?
Wir haben keine Redaktionspolitik. Ja. Wir sind wir selber. Wir schreiben das, wie wir es empfinden, wie wir es sehen.
Hm.
Und haben dadurch keinen Druck, dass wir so schreiben müssen.
Eben. Und wie viele Leute hast du unter Feder, sagen wir mal?
Es sind sehr viele Freelancer dabei, die einfach dann immer schreiben, also Analytiker, Kai Ehlers, Dr. Wipper Fürth.
Sind das Leute, die hier sind, vor Ort?
Das sind teilweise Russlandkenner, die oft in Russland sind oder die Russland wissenschaftlich bearbeiten.
Mhm.
Einige Leute sind hier in Ort, wir haben welche in Murmansk, wir arbeiten mit Leuten in Petersburg zusammen, in Kaliningrad.
Sehr schön.
Teilweise auch eigene Seiten betreiben, wo wir also auch versuchen, so einen Zusammenschluss zu machen von den Leuten, die in Russland leben und das Ganze eben versuchen unter ein Dach. Und das Dach ist eben Russland.ru.
Mhm. Interessant.
Und dadurch, dass die Internetadresse relativ einfach zu merken ist.
Da musst du aber trotzdem ganz schön wendig sein und ganz schön fleißig stricken, weil du brauchst Sponsoren, du brauchst dies und jenes. Du musst ständig irgendwo auf der Matte stehen und deine Dienste anbieten.
Im Prinzip ist es immer so, die Situation, also zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Das heißt, man versucht dann auch noch mal so nebenbei. Ich habe jetzt für den Sommer einen Auftrag, wo ich eine Firma berate oder beraten soll, die in Kaluga was bauen will. Und die brauchen dann irgendwie, wo man Werkzeug kaufen kann und so diesen ganzen Kram. Also da kommen dann auch noch so Sachen mit dazu. Und ich hoffe ja, dass wenn wir jetzt in der nächsten halben Stunde besprechen, dass die Lebensmittelfrage ein bisschen leichter geklärt sein wird innerhalb der nächsten Zeit. Das heißt also, dass das Essen besser und gesünder wird und günstiger. Das Wohnen ist natürlich für mich günstig, weil wir ein eigenes Haus haben.
Das du ja inzwischen renoviert haben wirst, ne? Also nicht mehr die Eimer kommen raus, wenn es regnet.
Also sagen wir mal, das Dach ist neu, es regnet nicht mehr rein. Es ist auch viel renoviert. Aber wie das mit dem eigenen Haus ist, vor allem wenn es 140 Jahre alt ist, meine Frau kriegt immer einen Anfall, weil die Baustelle nie aufhört.
Na, du hast doch jetzt...
Jörg kann ich mir nicht leisten, der ist zu teuer.
Alles wie gesagt.
Das erstaunt mich jetzt allerdings nicht. Gunnar ist hier hängen geblieben, auf emotionaler Basis, durch die Liebe, und du auch.
Ja, ich bin nachher natürlich auch so.
Auch eine junge Frau aus Tarussa?
Ich bin dann auch so hängen geblieben, genau. Ich liebe ja zu tanzen. Ich habe in der Schweiz immer getanzt, und zwar also so Disco Swing, Rock'n'Roll und diese Balltänze.
Toll.
Und das kam dann bei mir auch das Bedürfnis, wieder auch in Russland zu tanzen. Aber da gab es ja niemand, der tanzt. Und dann habe ich dann, das war 98, eine Tanzschule gemacht.
In Tarussa.
Habe ich den Direktor gefragt, ob ich nicht im obersten Stock, hatten die so einen Saal mit einer Spiegelwand, ob ich den nicht zweimal die Woche am Abend mieten könnte. Und habe dann überall in Tarussa Plakate aufgehängt, unterrichte gratis, Tanzkurse.
Klasse.
Und so habe ich dann meine zweite Hälfte kennengelernt.
Und gab es viel Zulauf?
Es gab sehr viel Zulauf, aber das gleiche Problem wie in der Schweiz, 80-90% nur Mädchen.
Ja, das ist wahr.
Das größte Problem, die Jungs wollen nicht tanzen.
Das sieht man auch hier in den vielen ehemaligen Pionierpalästen, die umgewandelt sind in Kinderpaläste jetzt, also ohne Pionier. Diese Tanzclubs, ja, die ja wirklich hervorragend tanzen, kranken alle daran, dass es zu wenig Jungs gibt. Das ist einfach nicht männlich genug, ne? Die gehen dann lieber Fußball spielen oder Eishockey. Das ist sehr schade. Und die da hingehen, die Jungs, werden dann auch noch ein bisschen gefrotzelt von den anderen, ne? Dass sie Weicheier sind und so. Aber es ist wunderschön, wenn die Kinder tanzen. Und die tanzt jetzt auch in Tarussa. Also kleine, große, du hast keine Altersbegrenzung gemacht, oder wie?
Nee, da waren keine Altersbegrenzungen. Wobei, das waren nicht, da kamen nur Jugendliche. Mhm. Das war wirklich für Jugendliche, die da kamen. Und das ging dann, das habe ich dann ungefähr 2 Jahre, habe ich das. Und dann ist das versandete sich dann so ein bisschen wieder.
Mach doch mal einen Tanzclub für Ehepaare. Und dann so einen Tanztee. Kannst du ja auch noch mit Tischtelefon wie in Klärchens Ballhaus oder so.
Also ich denke, wird das gleiche Problem sein, dass die Ehefrau, die kommt, aber den Mann wird sie fast nicht aufs Parkett kriegen. Es ist wirklich, also es ist ein Problem.
Ja, man weiß es nicht. Nur du machst den Anfang, du kommst mit deiner Frau.
Ich tanze nicht.
Oh, da haben wir es doch schon wieder, diese Bremse hier.
Ich bin aus dem Alter raus.
Erzähle nicht. Da ist man nie raus.
Was noch wichtig, Jörg hat auch noch 2 süße Töchter.
Aha.
Hat also Tarussa bereichert. Im
die
Gegensatz.
Auch tanzen.
Ja. Ja, die sind jetzt, die Kleine ist 7, die Ältere 13, die tanzen schon auf ihre Art und Weise. Ja.
Toll.
Dem Papa mal auf der Nase rum, aber...
Aha. Und wie sprecht ihr zu Hause?
Beides, Schweizerdeutsch und Russisch.
Und die können beides akzentfrei?
Die können beides akzentfrei.
Klar,
sie
auch Hochdeutsch.
Haben sie, und in der Schule haben sie jetzt Hochdeutsch, also die Ältere.
Darum beneide ich alle bilingual aufwachsenden Kinder, dass die das so mitkriegen und sich nicht anstrengen müssen, das zu lernen. Ja. Ihr macht beide sehr interessante, sehr wichtige Sachen. Aber jetzt macht ihr beide auch noch was zusammen, was ich revolutionär nenne. Alle jammern auch in den russischen Medien über das Dörfersterben. Dass also die Dörfer wirklich aussterben, dass die alten Menschen, die dort wohnen, leben ihr Leben zu Ende. Es kommt kein neuer hin. Und dann werden die Häuser vernagelt und irgendwann verrotten sie, weil es ja Holzhäuschen sind. Und ihr habt es gemacht, ihr reanimiert ein Dorf. Ein kleines, aber ihr reanimiert es. Wie seid ihr drauf gekommen und wie macht ihr das?
Also, dass wir die ländliche Bevölkerung unterstützen, das ist ja mit der Stiftung seit Jahren.
Ja.
Wir haben ja auch einen Kindergarten gebaut. Wir renovieren oder bauen jedes Jahr eine Ambulanzstelle auf in den Dörfern. Das machen wir bewusst nur in den Dörfern, um eben den Leuten eine Perspektive zu geben, dass sie im Dorf bleiben können.
Diese Landflucht zu stoppen.
Genau, die
ja,
Landflucht
richtig.
Zu stoppen. Und dann kam die Idee, man muss ja auch Arbeitsplätze schaffen. Mhm. Und wir hatten schon vor Jahren hatten wir die Idee, dass wir die Förderung der Landwirtschaft. Und wahrscheinlich war die Zeit damals nicht reif genug. Aber jetzt vor 2 Jahren kam dann der Schritt, dass wir angefangen haben, eine eigene kleine Landwirtschaft aufzubauen.
Habt ihr davon Ahnung? Habt ihr euch das angelesen oder habt ihr euch Fachleute so aus dem Dorf geholt dazu?
Also erstens mal viel gelesen und nachher haben wir da in der Schweiz und in Deutschland in der Bio-Zeitschrift habe ich ein Inserat geschrieben. Ich suche einen jungen Biobauern, der uns unterstützen kann. Und da haben wir einen gefunden, den Bernd aus Würzburg. Der kommt sporadisch nach Tarussa und unterstützt uns mit seinem Wissen, seinem Know-how. Weiß natürlich schon viele Sachen da.
Also man muss dazu auch sagen, dass das Problem mit den Lebensmitteln in Russland schon ein Problem ist. Also bei dem Käse sagen wir jetzt die Einheimischen. Natürlich gibt es Importwaren, die aber zu unendlich hohen Preisen sind, also die überhaupt nicht vergleichbar sind mit deutschen Preisen. Das, was man in Deutschland als Bioware kennt, gibt es so kaum oder zu auch unendlich hohen Preisen und man weiß dann auch nicht, ob es wirklich Bio ist oder nicht Bio ist.
Das ist wie in Deutschland auch so. Ne? Da weißt du nicht, ob Bio drin ist, wo Bio draufsteht. Ja. Das ist wahr.
Und dass man eigentlich, wenn man durch einen Supermarkt, durch ein Regal geht mit einheimischen Waren, naja gut, da gibt es 20 verschiedene Salamis mit 20 verschiedenen unterschiedlichen leichten Geschmacksrichtungen. Dann hört das aber auch schon auf. Wenn man Fleisch kauft und man legt ein Kotelett in die Pfanne, da bleibt zum Schluss irgendwie nur ein Nugget übrig. Und das heißt also, die Qualität der Waren ist einfach nicht das, was wirklich Spaß macht, was Spaß macht, auch zu kochen.
Da kommen wir ja hin. Das ist wunderbar. Da sage ich euch, dass ich mich da gerne einklinken würde, dass man da so, Veranstaltungen
macht. Und da ist es eben auch wichtig, dass man sich anfängt zu überlegen, wie kommt man eigentlich zu vernünftigen Lebensmitteln?
Ja. Also da hilft euch dieser Bernd aus Deutschland.
Genau.
Und womit habt ihr angefangen? Habt ihr Futtermittel angebaut? Welche Viecher habt ihr, die ihr biomäßig aufziehen wollt, um die dann um die Ecke zu bringen, dass es schmeckt?
Also zuerst hatten wir die Gelegenheit, ein Grundstück zu kaufen, das war 18 Hektar groß.
Das ist schon ganz schön.
Konnten wir natürlich nicht aufgrund, weil die Ausländer sind nicht auf unseren Namen kaufen, haben wir dann auf Verwandte einfach hier gekauft. Daneben, und dieses Grundstück war neben diesem kleinen Dorf. Mhm. Und dann hat sich dann herausgestellt, dass man in diesem Dorf auch nur ein Häuschen kaufen könnte. Und da habe ich mir überlegt, es ist natürlich einfacher, schon was Bestehendes als auf einer Fläche, wo gar nichts ist, anzufangen. Und dann haben wir dieses Häuschen dann umgebaut. Da kommt natürlich jetzt die Synergie von der Baufirma zu tragen. Und angefangen mit Tieren, das erste waren dann die Hühner, dass man mal so ein Eier hatte. Heute ist es so, wir haben Schafe, Schweine, wir haben Enten, wir haben Gänse, Hühner,
Habt ihr Kalischen. Da Teiche, wo die da drauf rumpaddeln können?
Es hat einen Teich weiter unten, wir hatten selber auch einer, der ist leider der Damm gebrochen. Versuchen wir diesen Sommer wieder aufzubauen. Und das Ziel von diesem Bauernhof ist, dass wir eigentlich 90% von dem, was wir essen, selber kriegen.
Hm. Und dann natürlich Anbau von Gemüse, logisch.
Anbau von jeglichem Gemüse, das geht sogar bis Grünkohl habe ich von Deutschland gekriegt, einmal probiert.
Da weiß ich ja, wo ich den herkriege.
Den die Russen ja überhaupt nicht kennen, muss man dazu sagen. Für die Russen, als ich das erste Mal als Hannoveraner, das wird jeder deutsche Zuhörer wissen, Hannoveraner, Oldenburger Land oder so, ohne Grünkohl gibt es keinen Winter. Mhm. Und als ich das erste Mal das hier in Russland gemacht habe, haben mich meine russischen Freunde ganz komisch von der Seite angeguckt. Hm. Wir mussten dann auch wälzen in Wörterbüchern. Und als sie dann gelesen hatten, was das ist, wollten sie alle gleich Nein sagen. Hm. Als ich dann aber erklärt hatte, dass das wichtig ist zu dem Grünkohl, da gehört also eine schöne Wurst mit dazu, gehört dann auch Speck mit rein, wenn das Ganze gekocht wird. Und ohne Schnaps kann man den auch nicht genießen. Dann lockerten sich die
Argument.
Gesichter.
Das war das Argument.
Und dann konnte man das auch anbieten. Ja. Aber ich konnte also Russen sehr schwer überzeugen.
Aber die es probiert haben dann, die waren überzeugt.
Ja, also sie fanden das dann nicht so schlimm. Also war dann so.
Obwohl sie ja eigentlich hier Kohl in jeder Spielart zubereiten. Ja. Sehr schmackhaft, ne?
Es gibt Grünkohl, habe ich gesehen, in Serpuchow mal als Ziergrünkohl. Aha. Auf so Grünflächen, da stand der dann so ein bisschen rum.
Aha. Vielleicht bist du ja der Grünkohlbringer nach Russland. Nicht wie Peter der Erste mit den Kartoffeln, du bringst Grünkohl oder mit dem Kaffee. Ja, also ihr baut an und siedelt ihr Leute dort an in den Häusern oder kommen die freiwillig, mieten die Häuser, haben die bei euch gekauft oder wie geht das?
Also im Moment ist es so, dass das ist jetzt erst alles im Aufbau. Also das Ziel ist schon, dass am Endeffekt, ich sag mal, 3-4 Familien da leben würden und in einer so einer Gemeinschaft sich diese Landwirtschaft bearbeiten. Das ist eigentlich das Grundziel. Wichtig natürlich jetzt, wo wir jetzt immer daran arbeiten, wir haben zum Beispiel Schweine, wir müssen das auch verarbeiten. Mhm. Und in diesem Jahr ist jetzt geplant, dass wir eine kleine Metzgerei bauen, eine kleine Bäckerei und eine kleine Käserei. Wie gesagt, wir wollen ja alles von uns selber. Diesen Winter haben wir uns jetzt die Erfahrung geholt, wir haben verschiedenste Würste gemacht. Rauchwürste, Trockenwürste, Bratwürste.
Ich glaube, ich muss umziehen.
Und natürlich alles, 100%. Also alles, was wir da den Tieren verfüttern, ist alles aus Eigenprodukt. Das ist auch so ein Gesetz von uns. Wir kaufen kein Futtermittel ein. Alles, was die Tiere essen, kriegen sie von unserem eigenen Anbau.
Naja, nur so kannst du ja wissen, dass die so wirklich bio ernährt werden und dann Biofleisch rauskommt.
Und dadurch, dass da also auch die landwirtschaftlichen Gebiete um die Häuser rum seit 30 Jahren nicht angebaut wurden, und das weiß jeder, der ein bisschen was mit Bio zu tun hat, um ein Land als biologisch sauber zu betrachten.
Also diese ganzen Düngemittelreste sind
das
weg.
Das dauert ja unendlich lange. Und das ist 30 Jahre, sind dann da mehr als genug, da ist nichts mehr übrig. Mhm. Aber es soll ja nicht nur biologisch sein, sondern das Ziel ist es auch, das Ganze hinterher ökologisch zu machen. Mhm. Wir wollen also Sonnenzellen, also das ist das, wo ich mich hauptsächlich mit beschäftige. Sonnenzellen auf die Dächer machen, Photovoltaik.
Also ihr wollt relativ autonom leben.
Ja, wir haben eine eigene Quelle fürs Wasser. Wir sind eigentlich, muss man auch sehen, weil wir sind komplett abgelegen.
Ja.
Das ist 40 Kilometer von Tarussa weg und in gewissen Jahreszeiten nur zu Fuß erreichbar. Hm. Und auch das im Frühling über den Fluss nur mit dem Boot, weil die Brücke ein paar Meter unter Wasser ist. Hm. Aber es ist das, was wir gesucht haben. Das ist ein bisschen abgelegen, dass man...
Na, ich hätte gedacht, als ihr das so erzählt habt, dass man da vielleicht so junge Familien ansiedelt, wie diese Stadtflüchter, die so in McFopo auf die Dörfer gehen mit den Kindern. Aber wenn das so weit weg ist, na, dann müsste man einen Shuttlebus einrichten in die Kindereinrichtung. Ne? Das wäre auch noch zu klären, denke ich.
Also das, ich sag mal so, im Moment ist es relativ schwierig, weil eines natürlich schon in Russland die Natur und die Jahreszeiten, die halt schon extrem sind. Mhm. Was wir eben auch gelernt haben dadurch, man muss nicht gegen die Natur, hat man gar keine Chance. Wir müssen einfach mit ihr. Und es gibt Zeiten, wo wir halt selber auch mit den Autos wirklich nicht hin und her fahren. Das macht keinen Sinn.
Mhm. Ihr könnt ja da so eine Art Entgiftungsstation für geplagte Städterkinder einrichten, dass die mal richtig durchatmen können und vernünftige Sachen essen. Und nicht in so Großstädten, das wissen wir ja, ist ja nicht gerade das Gesündeste, das Leben. Ne?
Also es gibt Anfragen schon. Ich habe Anfragen von Moskauer Familien, die gerne ihre Kinder im Sommer mal dahin schicken würden, dass sie auch mal die Kinder wieder sehen, woher wirklich was kommt, wie eine Tomatenstaude, wie die wirklich aussieht, wie die Erdbeeren wachsen, was ja die meisten Kinder in den Städten, da ist ja gar nicht mehr wissen, was woher kommt.
Das kommt ja aus dem Regal. Das ist richtig. Und wo das Ei rauskommt beim Huhn, ne? Und wenn es dann so wunderbar schmeckt. Ja, hast du ja noch so 450 Jahre zu tun, ne?
Ja.
Also es die nächsten paar Jahre haben wir schon zu tun, bis das alles realisiert ist.
Ich habe gehört, ihr wollt auch Kaninchen haben.
Kaninchen haben wir schon.
Da melde ich mich schon an. Ich brauche eins. Im Winter ist das fertig? Ist das gefüttert, gemästet?
Also wir haben jetzt, ich hätte schöne Sorge, kein Problem.
Ja, schon.
Grau, schwarz, weiß?
Ich will es ja essen.
Ne, was wir auch machen wollen, also was Energie angeht, also wir haben Photovoltaik, reicht ja auch nicht immer, weil ja nicht permanent die Sonne scheint. Eines der großen Ideen, eine Holzvergaseranlage zu bauen. Weil ich habe das noch ganz
nach dem
dunkel.
Krieg in Deutschland, Holzgaser-Autos.
Holzvergaser-Autos.
Ja.
Und das ist nun das, was wir unendlich haben, Holz. Denn das kann man gar nicht so schnell umhacken, wie es wieder neu wächst.
Ach.
Gerade das Birkenholz. Hm. Die ganzen Hektar sind ja voll mit Wäldern, also Birkenwälder, so 20 Jahre alte Stämme. Und in Russland wird das üblicherweise immer gleich so in Ofen reingeschoben, aber dann geht ja die meiste Energie gleich nach oben wieder raus. Wenn das Ganze jetzt durch eine Holzvergaseranlage durchpacken könnte, hat man gleichzeitig noch Strom und sowas alles mit dabei. Das ist ein großes Projekt und vor allem das Ganze soll so einfach gebaut werden, nicht so hocheffizient, wie es man es vielleicht in Deutschland machen würde, mit Schnetzleranlagen und allem drum und dran. Das muss einfach gebaut werden. So einfach
dass es funktioniert und dass man auch was reparieren kann.
Dass man was reparieren kann. Ja. Das ist ein einheimischer Motor, muss das sein. Das muss auf einheimischen Gestellen und so. Das muss rein theoretisch, wenn sich Ivan Ivanovich in Sibirien sowas hinstellen will, dann muss der das dann mit einem Hammer und einem Schraubenzieher reparieren können.
Ja.
Das ist so eine Idee. Das ist noch ein Projekt, wo ich also auch schon Bücher lese.
Du willst es dann auch noch verkaufen, das Projekt?
Zumindest den Plan.
Ja, wie wenn du sagst, wenn Ivan Ivanovich in Sibirien, also spielst du mit dem Gedanken, das anzubieten, dass sie das holen können bei euch?
Ja, oder jetzt nicht das Fertige, aber so, dass sie es selber bauen
das
können.
Das
Know-how. Mhm. Also da würden wir dann auch keine, weil es ist eigentlich optimal, gerade für Russland ist das eine der vernünftigsten Anlagen, dezentrale Energieversorgung.
Tja, mit diesen großen Entfernungen und wie weit so die kleinen Siedlungen voneinander weg sind. Als ich an der Tunguska war mit einem Drehteam, waren wir in Banavara, das ist so eine Stadt, noch eine Hubschrauberstunde von diesem Zentrum weg, wo das Ding runtergekommen ist, 1908, dieser Meteorit. Diese Stadt lebt autonom. Mhm. Und wir hatten da einen Fahrer, da habe ich gesagt, bist du hier hängen geblieben? Na, auch durch die Liebe. Ich komme eigentlich aus dem Nachbarort. Und der ist 500 Kilometer weg. Mhm. Und dazwischen ist nichts.
Ja.
Ja. Und da sind natürlich solche Anlagen Gold wert. Mhm. Ja, weil das ist irreal, dass die mit Gas versorgt würden oder so, das kann sich überhaupt kein Land leisten. Ne? Aber selbst das Holz effizient einzusetzen, das finde ich toll und das ist ja auch noch umweltfreundlich.
Genau, ich meine, bisher ist es so, das Holz wird absolut ineffizient eingesetzt in Russland.
Aber die schmeißen das in die Kamine, auch in Deutschland.
Ja, ne? Aber es ist eben auch genug da. Es ist jetzt also nicht so, dass da Wälder abgeholzt werden. Es wird ja sowieso nur Birkenholz verheizt.
Mhm. Und die wachsen fix wieder nach.
Die wachsen fix nach und da kann man dann wirklich was Effizientes draus machen. Also das ist mein Traum, das Ding da laufen zu kriegen.
Wie heißt denn euer Dorf?
Da sind wir im Moment noch dran.
Ah, das hat noch keinen Namen oder hatte keinen?
Es sind mehrere Varianten jetzt.
Mhm.
Und ich denke, in der nächsten Zeit werden wir das jetzt. Wir geben das verschiedenen Leuten, die gucken sich das so an und dann.
Aha, wird es ein prosaischer oder ein prophetischer oder
es
einer?
Es muss ja also ein bisschen was Altrussisches muss drin sein, weil es ist ja, wie gesagt, es ist ja alles nach alten Methoden. Wir haben auch zum Beispiel Eichenfässer, wo wir Sauerkraut einmachen. Also das ist nicht, das muss nach altem Rezept.
Ja,
es ist ja
und
keine,
Fleischpökeln?
Fleischpökeln oder eben räuchern, trocknen.
Mir läuft hier das Wasser pausenlos im Mund zusammen. Das ist unglaublich, wie ich euch beneide. Wer sind eure Abnehmer? Die Leute selbst, die das natürlich verzehren, was sie anbauen, was sie großziehen und wer noch? Das ist ja was übrig.
Es ist was übrig, aber man muss schon noch sehen, dass es ist ja nicht in Mengen. Wir sind ja kein Produktionsbetrieb. Aber es gibt durch meine Bautätigkeit habe ich Kontakte hier, also in Moskau, zu Leuten, die das sehr gerne abnehmen, weil sie eben wissen, dass es halt wirklich 100% rein ist. Aber wie das heißt, das Problem ist, weil wir ja nicht die Hühner in Batterien halten und die Eier stempeln, auf Deutsch gesagt, haben wir natürlich nicht die Mengen. Also wir haben nicht, das ist, wir können ja nicht 100 Schweine halten.
Na, das wäre dann auch schon vom Geruch wieder belästigt.
Und die Schweine werden ja jetzt nicht nur so gehalten, dass sie da bei uns im Stall stehen und dann irgendwie das ganze Essen kriegen, was wir nicht mehr runterkriegen. Die werden ja auch gleichzeitig noch dazu benutzt, die ganzen Äcker umzugraben.
Also die Schweine arbeiten bei uns.
Die arbeiten, die stehen da nicht faul im Stall.
Die mit ihren Schnauzen das da auflockern.
Ja, du musst dir das vorstellen, das Hektar steht voll mit Birken. Also auf einem Quadratmeter stehen dann so 4 Birken. Diese 10, 20 Jahre alten Birken. Die werden dann abgesägt. Und also ganze Unkraut, alles was dazwischen ist, das muss ja weg. Da könnte man sich jetzt selber hinstellen und könnte Arbeiter hinstellen. Für die Schweine ist es ein Genuss. Die racken sich da durch die ganze Erde durch und graben einmal alles um. Dann kommen die Hühner noch hinterher, die picken dann noch den letzten Kram raus, was da auch noch ist.
Und noch ein paar Schafe, die das Gras abfressen.
Und schon ist das feinste Ackerland. Ohne dass man eigentlich selber, also gut, man hat die Bäume fällen müssen und die Stümpfe rausholen müssen. Aber alles andere, das sollen die Tiere machen. Die Schweine werden auch, üblicherweise werden, glaube ich, nach einem Jahr werden die Schweine geschlachtet. Ne?
Das ungefähr, wir haben natürlich andere Zeiten. In Deutschland sagt man so, nach 3-4 Monaten ist ein Schwein schlachtreif. Wir brauchen natürlich 9-10 Monate, aber dafür ist an dem Schinken ist dann wirklich Fleisch dran, weil die laufen den ganzen Tag rum.
Die sind muskulös, das sind ja sportliche Schweine. Ja.
Die sind sehr sportlich.
Ja.
Und wie gesagt, was Gunnar gesagt hat, der Effekt ist, wir haben ein gedüngtes Feld, weil die verrichten natürlich ihren Dung auf das Feld. Und kein Pflug macht das Feld so bereit, weil wir haben das nächste Jahr mal fast kein Unkraut. Weil die fressen wirklich zuerst das Grünzeug weg und nachher fressen sie alle Wurzeln von dem Grünzeug, nehmen sie auch noch. Das nächste Jahr haben wir immer.
Na, die fressen ja dann auch noch Würmer und alles Mögliche mit
Mäuse,
Schädlinge und
Würmer,
so, alles weg.
Alles weg. Und düngen.
Ja, das ist Wahnsinn. Die arbeitenden Schweine. Na, wenn die Fernsehstationen auf euch aufmerksam werden, habt ihr keine Ruhe mehr.
Ach ja, die haben Schwierigkeiten genug, da hinzukommen. wenn sie nicht einen Helikopter mieten.
Ah, das ist das, euer Schutz.
Also ich hatte mal eine Bekannte aus Moskau, die ist Russin, die hat gesagt, die hat sowas gar nicht vorstellen können, dass sowas überhaupt noch gibt. So eine Straße dahin.
Wie sind die Leute so drauf? Wie nehmen die das auf? Habt ihr das Gefühl, ihr müsst sie schieben oder sind sie jetzt schon sehr selbstständig und zeigen Eigeninitiative?
Also am Anfang waren sie natürlich schon skeptisch. Also manchmal, wie die Schweine, die sind eben den ganzen Tag draußen. Ja, das macht ja niemand so. Schweine hat was, nee, gibt, machen wir so. Oder, also da, aber jetzt muss ich sagen, die sehen schon das Resultat.
Und das hat natürlich noch ein Gutes, wenn die Schweine den ganzen Tag draußen sind, dann stinkt das auch nicht so bestialisch, als wenn die da eingepfercht sind in ihren Schweinekoben.
Im Sommer ist kein Tier von uns im Stall. Sind alle auf ihren Sommerweiden.
Kühe habt ihr auch für Milch und so?
Das kommt in diesem Jahr jetzt. Mhm. Aber da müssen wir zuerst, also jetzt sind wir gerade daran, die Milchverarbeitung zu lernen. Weil sobald, wenn die erste Kuh kommt, müssen wir ja bereit sein. Die Milch muss ja dann immer verarbeitet werden.
Ja.
Und da habe ich jetzt schon einen jungen Schweizer Käser, der sich dann zur Verfügung stellt, wenn das richtig losgeht, dass uns dann hilft, verschiedene Sorten von Käse zu machen.
Und dann müsst ihr noch Hopfen anbauen und eigenes Bier brauen.
Wein hat Gunnar dieses Jahr schon.
Ich habe dieses Jahr schon 200 Liter Apfelwein testweise gemacht.
Ich habe mich ja schon angekündigt zum Besuch. Ne? Ich glaube, ich werde ihn vorverlegen, den Besuch.
Also ich habe es wirklich geschafft, ihn also auch so klar zu kriegen, also ein kristallklarer, goldgelber, sehr trockener Apfelwein.
Fantastisch.
Hat geschmeckt wie ein trockener Riesling mit einer leichten Apfelnote und ungefähr 14% Alkohol.
Toll.
Das aus ist ganz einfachen Apfelbäumen.
Ja. Na, aus den Äppeln.
Ja, aus den Äppeln. Und wir haben Unmengen Apfelbäume da rumstehen. Also das ist, da kann man wirklich noch vermitteln. Der nächste Schritt ist dann Cidre.
Naja, Apfelsaft, Apfelwein, Cidre, Marmelade, ach, was man da alles machen kann.
Aber Säfte. Ich hätte Säfte. Apfelwein, Cidre, dann vielleicht später nochmal einen schönen Schnaps.
Fluchtpunkt Tarusa, kann man da nur sagen. Ne? Flucht aus der Großstadt, das ist ja Wahnsinn. Und es ist euch richtig gelungen, dort heimisch zu werden und die Wurzeln zu schlagen.
Ja. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, in der Schweiz zu leben.
Also
oder in einer großen Stadt.
Mir reichen auch kurze Besuche in Deutschland. Ja. Ich bin immer froh, wenn ich wieder nach Hause komme und
Ihr seid richtig frei.
Ja.
Kann man sagen, ja.
Und zwar nicht Svoboda, sondern Volja. Das man nicht übersetzen kann. Volja ist bei euch. Und die Menschen, die mit euch leben, fühlen sich auch frei. Und das wird auch über eine bestimmte Zeit den Ton, der relativ rau ist im Land, ändern. Weil sie haben eine Perspektive, es geht ihnen gut und es macht ihnen auch Spaß. Und sie werden geachtet.
Und das Ziel ist jetzt auch, dass wir jetzt im Frühling, durch die Stiftungsarbeit wollen wir in den Dörfern, wollen wir jetzt auch, es gibt viele Kleinbauern. Also das heißt, die sind eigentlich vielleicht nicht mehr Bauern zu nennen, die haben schon ihren Job, aber die haben eine Kuh im Stall, zwei Schweine, die auch in Form zu unterstützen, dass wir nachher für unsere Metzgerei, Käserei genügend Produkte haben. Und
da kommt er aber wieder dahin, dass die vielleicht nicht Bio anbauen.
Nee, das läuft dann nur unter den Richtlinien. Daher ist unser Hof ist dann der Betrieb, an der die Richtlinien vorgibt.
Ah, also eine Bio-Schule.
Mhm. Kann man sagen.
Das ist ja toll. Bio-Kindergarten und Bio-Schule. Ne?
Genau.
Und dann kriegen die ein Zertifikat, dass sie eure Bio-Schule absolviert haben. Wer schätzt das ein, dass die, sagen wir mal, biokonform dann anbauen? Bernd, der aus Deutschland kommt und das überprüft? Oder könnt ihr das schon? Oder gibt es da?
Also wir haben zum Beispiel, das ist, was viele in Europa staunen, viele reichere Leute in Moskau, die Frauen, die gehen immer mit dem Nitrameter gehen die einkaufen. Die messen das Gemüse immer. Habe ich auch so einen Teil.
Und Strahlung, ne?
Genau.
Nitrat.
Und Nitrat. Na, in Weißrussland messen sie die Strahlung und hier Nitrate. Und Nitrate sind ja wahnsinnig schädlich und sehr, sehr stark vertreten in den Gemüsen, die man hier einfach so herkömmlich kriegt. Mhm. Ne?
Ja, sonst wären sie nicht haltbar so.
Ja, eben. Und darum sind ja alle Datschenbesitzer stolz, wenn sie dir eine Gurke schenken und sagen, das ist nitratfrei. Ja. Das finde ich auch toll. Es tut mir wahnsinnig leid, liebe Hörer, die Zeit ist so gut wie um. Ich könnte mit euch noch stundenlang weiterreden. Besser wäre es natürlich, wenn ihr mal ein paar Beispiele mitgebracht hättet, mal ein paar Kostproben, vielleicht einen Schluck Wein oder ein Stück von eurem Käse oder was weiß ich. Na, beim nächsten Mal. Denn ich bin mir sicher, dass ich nochmal versuchen werde, euch hierher zu holen und dann zu erzählen, wie es weitergegangen ist. Wiederhören, liebe Hörer, wir hören uns in einer Woche.